Ja, Advent hat was mit Ankunft zu tun, hat viel mit unseren Erwartungen zu tun, oder? So, jetzt ertönen wieder überall Weihnachtslieder, auch im Gottesdienst, und noch ist keine wirkliche adventliche Stimmung, oder? Ich habe Noah gefragt, warum er denn Weihnachten und Advent so eine schöne Zeit findet. Was glaubt ihr, was hat er geantwortet? Genau, er war ganz ehrlich und sehr pfarrersohnmäßig, oder? Beides. Er hat gesagt, weil es da Geschenke gibt und weil Jesus Geburtstag hat. Oder weil Jesus zu uns gekommen ist. Ich weiß nicht mehr, weil Jesus auf die Welt gekommen ist, so hat er es formuliert. Also er hat einen Nagel auf den Kopf getroffen, oder? Ich denke, die Adventszeit ist eine Zeit voller Erwartungen, natürlich auch voller Planungen, voller Vorfreude, wo sich vieles zuspitzt. Adventszeit ist auch eine Zeit voll von Ritualen, von schönen Ritualen. Adventsgesteck, Adventskranz, Entschuldigung, Weihnachtsbäume, Geschenke. Wir sind in der Predigtreihe durch das Markus-Evangelium und wir sind heute an einem Text angekommen, wo man sich fragt vielleicht, was hat das auf den ersten Blick mit Advent zu tun? Aber der erste Blick täuscht. Ich glaube, der Text hat unglaublich viel mit Advent zu tun. Ich sag, der Predigtreihe habe ich ja den Titel gegeben, mit Jesus unterwegs. Mir ist es nicht so wichtig, dass es perfekte Predigten sind, sondern dass eigentlich jede Predigt eine Einladung ist, sich auf die Reise mit Jesus zu begeben. Mit Jesus unterwegs zu sein, was er in seinem Leben auf der Erde getan hat. Oft ist es ja so, und das lernen wir ja auch ganz klar, dass wir als Christen so sagen, ja, Jesus kommt auf die Welt, um für uns zu sterben, und dann springen wir von Weihnachten zu Ostern und Himmelfahrt, und aber das dazwischen, das ist eigentlich mehr Beigemüse. Nein, das ist nicht Beigemüse. Das ist nicht einfach nur Dekoration, sondern das Leben Jesu auf dieser Erde war unglaublich wichtig. Und mir ist es wichtig, auch heute Morgen, diese Predigt ist eine Einladung an dich, nicht nur Advent zu feiern, sondern auch Advent zu erleben. Advent heißt Ankunft, es geht um die Ankunft Jesu, und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist doch jeder Bibeltext ein Adventstext. Dann geht's in jedem Bibeltext um das, was Jesus auf dieser Erde getan hat. Dann geht's in jedem Bibeltext um das, was Jesus uns geben möchte, wer er ist, was er tut, seine Botschaft. Die Adventszeit hat ganz viel mit Ankunft zu tun, und auch unsere Texte haben etwas mit Ankunft zu tun. Denn Jesus begibt sich auf eine spezielle Reise. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass Jesus im Wesentlichen, ich habe das manchmal betont, in den ersten 7 Kapiteln des Markus-Evangeliums sich wirklich um den See Genezareth rum aufhält, in Galiläa. Er ist bei den Juden, er redet mit Juden, aber nur mit den Juden im Norden Israels. Das Markus-Evangelium schildert es so, dass er eigentlich nur am Ende, ab Kapitel 9 oder 10, heißt, dass er sich auf dem Weg nach Jerusalem befindet. Ansonsten kommen die Jerusalemer Leute zu ihm. Jetzt in diesen Texten begibt sich Jesus nicht auf die Reise nach Jerusalem, sondern er reist ins Ausland. Er begibt sich in die Region von Tyros und Sidon. Tyros gibt's heute noch. Die Tochter von Markus Bechtold war für 6 Monate im Libanon mit Ärzte ohne Grenzen. Tyros liegt im Libanon. Sidon auch heute. Es sind Städte. Jesus begibt sich ins Ausland. Er ist nicht mehr bei den Juden. Er geht zu den Ausländern. Hat viel mit Ankunft zu tun, oder? Und auch der zweite Text, den ich dann verwende, da begibt sich Jesus wieder in das Gebiet der 10 Städte. Er reist über Sidon, über den See Genezareth. Er geht wieder an den See Genezareth, aber er geht in das Gebiet, wo die Heiden wohnen. Vielleicht erinnern sich manche oder wissen das manche. Da war Jesus schon einmal. Das ist das Gebiet, wo man 2000 Schweine weniger hat. Oder? Das ist das Gebiet, wo dieser eine Mann, der auf dem Friedhof gelebt hat, frei geworden ist. Gesund geworden ist, dem Mann, dem niemand helfen konnte. Und in diesen Gebieten bewegt sich Jesus. Man könnte praktisch sagen, das ist einer der ersten Adventstexte, oder? Wenn Jesus ins Ausland geht. Denn er begegnet dort nicht Juden. So Leuten wie du und ich. Wir sind ja Heiden für die Bibel. Hören wir uns den ersten Text mal an und denken darüber nach, was das mit Advent zu tun haben könnte. Der Ausgangspunkt ist der, dass Jesus sich mit den Pharisäern, die aus Jerusalem gekommen sind, so eine gewisse Auseinandersetzung geliefert hat. Dass Jesus betont hat, wisst ihr, eure äußerlichen Regeln, die ihr dazu verwendet, um gar nicht Gott nach Gottes Willen zu fragen, die sind nicht so wichtig. Wichtig ist euer Herz. Wichtig ist nicht der Adventskranz und ob die Kerze jetzt gut brennt. Wichtig ist, dass dein Herz brennt. Das Problem ist dein Herz. Und jetzt verlässt er diese Pharisäer, bricht dort auf und geht in die Gegend von Tyrus. Und weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, lesen wir Markus 7, Vers 24, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämonen aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab: Lasst zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr, entgegnete sie. Immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagt Jesus zu ihr. Du kannst gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hatte es verlassen. Ich finde es einen unglaublich spannenden Text. Ich weiß nicht, wenn ihr diesen Text hört, wie es euch geht. Also, wenn man diesen Text liest und das Verhalten von Jesus, dann kommen einem doch so Gedanken wie, und ich finde es gar nicht so schlimm, ich finde es wichtig, was macht Jesus da? Oder eigentlich ist doch Jesus, der sagt, kommt zu mir, ich bin für euch da, er kümmert sich um Menschen. Dann kommt eine Frau zu ihm, bittet um Hilfe. Und sagt hier, meine Tochter ist von einem bösen Geist besessen, mach sie doch frei. Und dann sagt Jesus, zuerst sollen die Kinder essen und nicht die Hunde. Wow, skandalös. Wie redet denn Jesus da mit einer Frau, mit einer Nicht-Jüdin? Völlig. Wie wirkt das auf euch, oder? Ist Jesus so ein grober Klotz? Keine Sensibilität im Leib? Könnte man denken. Und tatsächlich, wenn man in die Kommentare schaut, das bewegt viele Ausleger, das bewegt viele Menschen. Aber wisst ihr, ich glaube, diese Gedanken, die zeigen, dass wir eher ein Problem mit unserem Bild von Jesus haben, als mit dem, wer Jesus wirklich war. Unser Bild von Jesus ist der süße Jesus, der keine Ecken und Kanten kennt. Jesus hatte Ecken und Kanten. Und wir müssen natürlich wissen, dass dieser Text eine Zusammenfassung ist. Und wir wissen nicht genau, was da sonst alles noch besprochen wird. Deswegen finde ich diese Mutmaßungen immer ein bisschen schwierig. Es ist klar, Jesus verwendet nicht eine Verkleinerungsform von Hund. Er redet von Hündlein. Manche Ausleger sagen, da geht's nicht um die Hunde auf der Straße, sondern da geht's um die Haustiere, oder? Dann wird es ein bisschen abgeschwächt. Manche sagen, vielleicht hat Jesus das mit einem Augenzwinkern gesagt, oder wir wissen ja nicht, in welchem Ton er das ausgesprochen hat. Aber wisst ihr, ich glaube, Jesus spricht da ja was Wichtiges an. Und das hat viel mit Advent zu tun. Dass Gott nämlich eine Geschichte mit dieser Welt hat. Jesus spricht ja davon, sagt ja nicht, die Hunde kriegen nie was ab, sondern erst kriegen die Kinder, zuerst die Kinder, und dann die Hunde. Zuerst die Juden und dann die Heiden. Und das finden wir auch im Neuen Testament, oder? Wir wissen im Römerbrief, dass Paulus zum Beispiel sagt, den Juden zuerst, aber ebenso auch den Heiden. Jesus sagt nicht nein, sondern sagt noch nicht. Wenn wir es richtig verstehen. Und Ich glaube, Jesus möchte bei dieser Frau und bei den Menschen, und Markus möchte das, wenn wir das lesen, verstehen, es gibt einen Plan Gottes. Und dieser Plan Gottes, Heilsgeschichte nennen wir das, diese Heilsgeschichte hat was mit dem Volk Israel zu tun. Und hat was mit uns zu tun. Und wir könnten uns jetzt beklagen, ja, warum hat Gott Israel erwählt? Aber das ist Gottes Entscheidung. Warum den Juden zuerst und dann erst die Heiden? Das ist Gottes Entscheidung. Und ich glaube, wenn wir ein Problem mit diesem Text haben, dann müssen wir uns mal fragen, haben wir Jesus wirklich schon verstanden oder sind wir immer mit einer Karikatur von Jesus unterwegs? Ganz entscheidend ist aber natürlich, dass Jesus, was der Ergebnis dieses Textes ist, Jesus sprengt diese Grenzen. Und zwar nicht irgendwann einmal, sondern jetzt gleich. Er sprengt viele Grenzen in diesem Text. Wir müssen uns bewusst sein. Jesus geht ins Ausland und er spricht mit einer Ausländerin, fromme Juden, Pharisäer, die sich die Hände vor dem Essen gewaschen haben, oder? Damit sie nicht unrein sind. Die hätten nicht mit einer Ausländerin geredet. Er spricht sozusagen zusätzlich noch mit einer Frau. Wir müssen uns bewusst machen, dass Jesus nicht einfach das Frauenbild seiner Zeit übernommen hat, sondern dass er dieser Frau vollwertig entgegentritt und diese Frau ernst nimmt. Das ist, glaube ich, bis heute auch ein Kennzeichen, dass Frauen ein geistliches Anliegen haben und zum Beispiel oftmals für ihre Familien eintreten, auch im geistlichen Sinn. Nicht, dass die Männer das nicht tun sollen, aber wir müssen uns mal bewusst machen, Jesus führt eine theologische Diskussion mit einer Frau und er sagt nirgends, du bist eine Frau, du hast mir gar nichts zu sagen. Er sprengt Grenzen. Und Jesus tut das Wunder. Er heilt die Tochter der Frau. Ich glaube, dass Jesus so reagiert, auch um den Glauben dieser Frau zu testen und herauszufordern. Das Erstaunliche ist ja, wie diese Frau reagiert. Die Frau reagiert ja nicht und sagt, ja, hast recht, ich gehe wieder heim. Sondern sie lässt sich auf dieses Bild ein. Sie sagt, hey, Jesus, wenn das euer Plan ist, die Juden zuerst und dann die Heiden, jawohl, dann bin ich bereit, diesen Plan zu akzeptieren. Aber weißt du, wir Heiden, wir leben ja von dem, was vom Tisch der Juden fällt. Und da sagt Jesus, du hast recht, du hast begriffen. Ich gebe dir das, was du möchtest. Und sie spricht zwar von Brotkrumen, ich habe diese Woche mal mit Andrea drüber diskutiert, mit den Brotkrumen, fand ich spannend. Sie spricht ja von Brotkrumen, aber das, was sie bekommt, ist ja nicht nur ein Krümel. Aber sie bekommt genau das Gleiche wie das jüdische Volk auch. Ihre Tochter wird befreit. Ihre Tochter ist nicht mehr länger in Gefangenschaft. Ihre Tochter ist nicht mehr gebunden, sondern sie wird frei. Und ich glaube, diese Frau hat eine unglaubliche Demut, aber auch einen unglaublich starken Glauben. Wisst ihr, Demut bedeutet ja nicht, klein von sich selbst zu denken, sondern to be humble. Demut bedeutet nicht, klein von sich selbst zu denken, sondern groß vom anderen. Demut bedeutet, auch groß von Gott zu denken. Die Frau sieht diese Möglichkeiten, die Jesus hat. Und sie erwartet von ihm viel. Sie gibt sich nicht damit zufrieden, mit leeren Händen zu gehen, sondern sie möchte Jesus das zutrauen und vertrauen und bittet ihn inständig, gib mir das, was ich mir nicht selbst geben kann. Im Übrigen ist es sehr wahrscheinlich, damit ihr das auch euch bewusst macht, dass die Leute in dem Gebiet von Jesus schon wussten. Denn in Kapitel 3, Vers 8 wird davon erzählt, dass aus diesem Gebiet Leute nach Galiläa gekommen sind, um Jesus zu hören. Der Ruf von Jesus hat sich bis dorthin herumgesprochen. Und Jesus wird gesucht mit aller Ernsthaftigkeit, mit Demut und mit Leidenschaft. Und wisst ihr, ich habe mich so gefragt, wie würden wir denn reagieren, wenn Jesus uns das sagt? Würden wir sagen, Jesus, mit den Brotkrumen bin ich zufrieden? Jesus, gib mir einfach das, was du mir geben möchtest. Wirk du mit deiner Macht. Lassen wir uns mit diesem starken Glauben auf Jesus ein. Advent heißt, mit Jesus unterwegs zu sein, auch heute. In unserem Alltag, in unseren Fragen. Manchmal denke ich, das ist ja was Erstaunliches, was wir eigentlich erwarten am Sonntagmorgen, oder? Wir kommen hier zusammen. Aus zig verschiedenen Dörfern, aus zig verschiedenen Situationen, aus zig verschiedenen Wochen und erwarten, dass Jesus zu jedem von uns spricht. Oder der eine hat vielleicht erlebt, dass das Kind sich verletzt hat, der andere hat einen Autounfall erlebt, der nächste hat im Lotto gewonnen oder einen Heiratsantrag bekommen, der nächste hat eine Woche voller Stress erlebt, der nächste kommt frisch aus dem Urlaub, was weiß ich, und Gott soll zu uns allen reden. Ja, ich glaube, dass das möglich ist, aber ich glaube, dass das eine hohe Erwartung ist. Und ich glaube auch, dass es gut ist, dass wir das erwarten. Aber wir müssen es doch von Jesus erwarten. Wir müssen doch Jesus suchen in unseren Gottesdiensten. Advent heißt, Jesus ist gekommen. Und wir haben die Möglichkeit, ihn zu suchen. Natürlich nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch darüber hinaus. Natürlich nicht nur während dem Gottesdienst, sondern auch auf der Arbeit, im Büro, auf der Straße, in den Situationen, wo es uns nicht gut geht, können uns nach ihm ausstrecken. Und ich wünsche mir für uns in der Adventszeit diese Sehnsucht, Jesus begegnen, nach Jesus ausstrecken, ihn bitten um seine Hilfe. Wir sehen diese Dynamik auch im zweiten Text. Möchte ich gerne auch noch vorlesen. Markus 7, Vers 31 bis 37. Jesus verließ die Gegend von Tyros wieder und ging über Sidon an den See von Galiläa mitten in das Zehnstädtegebiet. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Ephata, das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Jesus verbot den Leuten, jemand etwas davon zu sagen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist alles, was er getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Wir lesen im Markus-Evangelium wahnsinnig viel. Überhaupt im Leben von Jesus, von Heilungen, wo er Menschen anrührt und gesund macht. Nicht nur in Israel, sondern auch außerhalb von Israel. Wo er Menschen Freiheit und Heilung schenkt. Wir haben schon viel über Heilung nachgedacht. Aber ich finde, in der Situation ist es doch äußerst ungewöhnlich. Wisst ihr noch, Jesus wurde aus dieser Gegend weggeschickt. Jesus wurde gesagt, wenn ihr es nicht wisst, ich erzähle es, kein Problem. Jesus wurde gesagt, er soll doch lieber gehen, nachdem diese 2000 Schweine gestorben waren und der eine Mann, dem kein Mensch mehr helfen konnte, gesund geworden war. Sie hatten gesagt, er soll gehen und er ist gegangen. Der Geheilte, der wollte mitkommen, da sagt Jesus zu ihm, nee, du sollst nicht gehen, du sollst da bleiben. Erzähl deiner Familie von dem, was ich dir getan habe. Das hat er auch gemacht. Jetzt, Jesus hat da sozusagen einen Missionsvorposten, jetzt kommt Jesus zurück in dieses Gebiet. Und jetzt sind die Leute offen und bereit, Jesus zu suchen. Und sie bringen ihre Kranken und bitten um Heilung, bitten um sein Eingreifen. Und das, was Jesus macht, ist völlig ungewöhnlich. Also, habt ihr euch das plastisch vorgestellt, als ich das gelesen habe, was Jesus da macht? Das ist keine so gewöhnliche Heilungsmethode. Er steckt dem Tauben die Finger in die Ohren. Und ich nehme an, da nimmt er die Hand aus dem Ohr und benetzt noch dessen Zunge mit Speichel. Blickt zum Himmel auf und seufzt und sagt zu dem Mann, Ephata, das bedeutet, öffne dich. Klar ist, dass das Wort von Jesus da kraftvoll ist und dass es nicht Magie ist, aber es sind Zeichenhandlungen, oder? Taube sollen wieder hören, Stumme reden. Das ist ein Kennzeichen von dem Messias im Alten Testament. Als Johannes der Täufer mal sagt, zu Jesus schicken lässt und fragt, bist du der Messias, bist du der, auf den wir warten sollen? Da sagt Jesus, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Ich weiß gar nicht mehr weiter, wie es auswendig geht, aber Tote stehen auf, Taube hören, Stumme reden. All diese Wunder, all das, was Jesus tut, ist ein Zeichen für seine göttliche Sendung. Ist ein Zeichen dafür, dass er die Macht hat. Und ich möchte nicht aufhören, wenn wir diese Texte lesen, uns Mut zu machen, auch in unseren Reihen um Heilung zu beten. Ich weiß, dass wir manchmal um Heilung beten und es passiert nichts. Aber das heißt nicht, dass Jesus uns alleine lässt. Das heißt nicht, dass wir Jesus egal sind. Das heißt nicht, dass Jesus nicht da ist. Sondern das heißt, dass Jesus mit uns einen anderen Weg geht, als er mit diesen Menschen gegangen ist. Frage ist, darf er das? Mit Jesus unterwegs. Ich habe diesen Predigtreihentitel eigentlich nicht umsonst gewählt, sondern ganz bewusst. Denn manchmal denken wir ja, Christsein heißt, Jesus ist mit mir unterwegs. Oder ich habe ja Jesus eingeladen, in mein Leben zu kommen und mit mir unterwegs zu sein. Ist grundsätzlich nicht falsch. Aber ich glaube, es gibt auch die andere Dimension. Wir sind mit Jesus unterwegs. Er ist der Messias. Er ist Gott. Er hat einen Plan. Er kommt in diese Welt. Nicht nur damit wir es gut haben, sondern damit wir für ihn da sind. Damit er entscheiden kann, was gut und richtig für unser Leben ist. Und deswegen ist dieser Text die völlige Einladung mit all dem, was wir haben im Advent. Sie brennt immer noch. Im Advent Jesus zu suchen, zu ihm zu gehen. Mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Nöten, mit unserem Wunsch und einen starken Glauben zu haben. Starker Glaube ist etwas, was daraus resultiert, dass wir erkennen, wir haben einen starken Gott. Und es ist die Einladung, Jesus zu suchen. Advent heißt, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. A und O, Anfang und Ende steht da. Zu ihm kommen. Und ich glaube, Advent hat aber noch eine zweite Bedeutung und das kommt auch in diesem Text vor. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jesus geht nach Tyros und Sidon und will eigentlich nicht erkannt werden. Jesus wird um Heilung gebeten und er nimmt diesen Kranken und geht mit ihm zur Seite. Jesus sagt, erzählt nicht so weit, so laut davon. Sie machen es trotzdem. Ich glaube, Advent ist eine Gelegenheit, von Jesus zu erzählen. Advent ist eine Gelegenheit, nicht aufs Maul zu hocken, sondern zu erzählen, wer Jesus für uns ist. Advent ist eine Gelegenheit, zu teilen, was Jesus uns bedeutet. Advent ist eine Gelegenheit, unsere Liebe zu Jesus in Worte zu packen. Advent ist eine Gelegenheit, um Jesus zu suchen, aber auch von Jesus zu reden. Und wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und ich glaube, das Abendmahl beinhaltet beides. All das, wovon ich jetzt gerade eben geredet habe. Das Abendmahl spricht, von Jesus, von seinem Kommen in diese Welt, von seinem Menschsein. Das Abendmahl spricht vom ersten Advent. Ich bin gekommen, um mein Leben als Lösegeld zu geben, als Preis mein Leben zu geben für viele, sagt Jesus im Markus 10, Vers 45. Davon spricht das Abendmahl. Jesus ist gekommen, um uns alles zu geben, was wir brauchen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Die Tür zu Gott ist schon lange offen. Das Abendmahl spricht von der Bedeutung Jesu für unser Leben. Das Abendmahl ist ein Zeugnisfest. Wer das Abendmahl feiert, der sagt, hey, mit diesem Jesus bin ich unterwegs. Er ist für mich gestorben. Er hat mir vergeben. Das Abendmahl bedeutet, jawohl, ja, mit ihm. Und wisst ihr, das Abendmahl spricht sogar noch davon, dass Gott einen Plan hat mit uns, mit dieser Welt. Jesus sagt, er wird das Abendmahl erst wieder mit uns feiern, wenn Gottes neue Welt da ist. Das Abendmahl spricht sogar vom zweiten Advent. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass Gott eine Heilsgeschichte hat, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Gott zu uns kommt, dass es ein großartiges Angebot ist, dass es ein Zeichen von Gottes Liebe ist, dass Gott niemanden ausgrenzt, Grenzen überschreitet, dass er Männer wie Frauen, Arme wie Reiche, Ausländer und Schweizer einlädt, an einem Tisch Platz zu nehmen. Wenn ihr in der Offenbarung lest, dass es eine Gemeinde gibt aus allen Nationen, dann müsst ihr euch bewusst machen, dass wir das heute in unserer Gemeinde feiern dürfen. Wir dürfen Abendmahl mit Italienern, Schweden, Deutschen feiern. Was haben wir noch da? Habe ich irgendjemand vergessen? Die Schweizer. Die Schweizer habe ich vergessen. Siehst du? Auch Schweizer sind willkommen. Hey, wenn wir Abendmahl feiern, dann drückt es aus. Eines Tages wird es diese dämlichen Grenzen nicht mehr geben. Und ich gehe jetzt nicht in die Details, aber ihr könnt euch selber mal überlegen, was dieser Text und was diese Botschaft für unsere Flüchtlingspolitik bedeutet. Was ist das für ein Armutszeugnis, dass wir meinen, wir müssen unseren Besitz verteidigen und lassen die Leute im Mittelmeer verrecken? Was ist das für ein Armutszeugnis? Ich kann es mit meinem Glauben nicht verantworten. Denn Jesus hat Grenzen überschritten. Im Libanon stehen die größten Flüchtlingscamps, soweit ich weiß. Da war Jesus im Libanon. Die Frau war Syrophönizierin, oder? Die kommt aus diesem Raum. Und ihr hat Jesus gedient. Jesus dient auch dir, gar keine Frage. Aber lassen wir uns doch darauf ein, mit Jesus unterwegs zu sein. Seinen Weg zu gehen. Lassen wir uns auf Gottes Geschichte mit dieser Welt ein. Und begrenzen wir uns nicht nur auf seine Geschichte mit uns. Feiern wir das Abendmahl. Singen wir Lieder um Jesus voller Freude, weil Jesus gekommen ist in diese Welt, weil Advent ist. Ich weiß gar nicht, wie heißt das erste Lied, was wir jetzt singen? Above all powers, above all names. Kannst du es kurz einblenden? Genau. Über alle Mächte, über alle Könige, über alles, was in der Natur ist, über alles Geschaffene. über jeder menschlicher Weisheit, über all die Wege der Menschen, warst du hier vor der Schöpfung. Kannst du nochmal weitermachen? Über alle Königreiche, Herrschaften, über alle Regierungen und Throne, über alle Wunder, die Welt jemals gesehen hat. Weiter. Über allen Reichtum oder Schönheit, über alle Schätze auf dieser Erde, gibt's keinen Maßstab, um zu beurteilen, was du, wie wertvoll du bist. Weiter. Du bist gestorben, gekreuzigt, wurdest hinter einen Stein gelegt. Du lebtest, um zu sterben, warst abgelehnt und alleine. Wie eine Rose, die am Boden zertreten wurde, hast du dich bereit erklärt, das anzunehmen, auf die Erde zu kommen, zu fallen. Du hast an mich gedacht. Above all. Vor allem. Über allem. Zuerst. Ich lade euch ein, mit diesem Lied zu staunen über Jesus, der Grenzen sprengt, der seine Geschichte mit dieser Welt schreibt, dessen Liebe keine Vergleiche kennt und der uns einlädt, an seinen Tisch zu kommen, indem er für uns stirbt, weil er uns liebt. Abendmahl ist ein Fest der Freude. Vielleicht ist es nicht immer angenehm, Jesus zu begegnen und zu verstehen, dass vielleicht nicht alles so perfekt ist, wie wir uns das gedacht haben. Aber es ist ein Fest der Freude, weil Jesus uns liebt, weil Jesus uns vergibt, weil Jesus uns beschenkt, weil er uns Freiheit gibt, weil er uns dankbar macht. Das Abendmahl ist ein Fest der Freude, weil wir uns daran erinnern, Jesus ist in diese Welt gekommen, um für uns zu sterben und die Türen zu Gott ganz weit aufzumachen. Und wir dürfen Advent mit Jesus unterwegs sein. Abendmahl ist ein Grund zur Freude, weil wir uns daran erinnern, wir werden eines Tages mit Jesus feiern. Es gibt einen zweiten Advent. Ich lese zur Erinnerung auch an die Bedeutung des Abendmahls, das, was Jesus dazu gesagt hat. Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, dankte Gott dafür, nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagt, das ist mein Leib, das steht symbolisch für mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm Jesus den Becher. Und in dem Becher war Wein, bei uns Traubensaft. Das war am Ende vom Passamahl. Und er sagt, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ich lade uns ein, einen Moment still zu sein und Jesus für das zu danken, was er für uns getan hat und was er uns schenken möchte. Oder auch das auszusprechen, was uns von ihm trennt. Vielleicht um Vergebung zu bitten, dass wir gar nicht mit ihm unterwegs sind, sondern immer erwarten, dass er uns hinterherläuft. Vielleicht um Vergebung zu bitten, wo nicht seine Liebe unsere Liebe geprägt hat. Wir werden still. Danke, Herr Jesus, bist du derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke dürfen wir vorausschauen auf die Gemeinschaft mit dir. Danke dürfen wir aus deiner Gnade leben. Danke ist es ein Fest der Freude, was wir heute Morgen mit dir feiern und daran dich uns erinnern dürfen. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ich habe Joel und Benny gebeten und der Jonas mir heute zu helfen beim Austeilen. Beim Austeilen machen wir das so, dass einer geht dahin, einer geht dahin, einer geht dahin. Ihr müsst die Seiten nicht verlassen, dürft immer von der Seite in die Reihen gehen. Wir sind am Ende vom Gottesdienst, aber noch nicht am Ende vom Gottesdienst. Ich möchte gerne einladen, wer möchte, darf gerne noch sitzen bleiben. Wir wollen noch freiwillig zwei Lieder singen. Ich habe da hinten, weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist, habe ich ein bisschen Raum geschaffen. Stühle sind verschwunden. Weil ich gedacht habe, ich hätte gerne eine Ecke, wo man beten kann, wo man hinkommen kann. Da steht jetzt noch kein Kreuz, stehen einfach Stühle. Aber die Stühle sind eine Einladung, Jesus zu suchen. Die Lieder, die wir singen, ist eine Einladung, Jesus zu suchen. Wir werden jetzt einen Segen sprechen. Dann werden wir noch zwei Lieder singen. Wer möchte, darf gerne rausgehen, Kinder abholen, ohne schlechtes Gewissen, einen Kaffee rauslassen. Aber ich lade euch ein, Jesus zu suchen. Wer möchte, darf das auf dem Platz tun. Wer möchte, darf sich jemanden krallen, sagen, hey, betest du mit mir? Könnt ihr nach hinten gehen, ich gehe nach da hinten, ich warte da hinten. Wenn jemand kommen möchte, ist er herzlich willkommen, um für sich beten zu lassen. Wir stehen auf und stellen uns unter den Segen Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.